Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Ja, am meisten Spaß macht es mir hier immer, wenn ich Themen besprechen darf, von denen ich keine Ahnung habe, die irgendwie ja komplett weit weg sind für mich und wo ich einfach viel Neues lernen kann. So ist es auch wieder heute, denn bei uns zu Gast ist Felix Schuster. Er ist der CEO und Co-Founder von Edgeless Systems. Sein Unternehmen aus Bochum, das aber inzwischen sehr remote aufgestellt ist auch oder hybrid aufgestellt ist. Und es beschäftigt sich mit dem Cloud-Markt und zwar genauer genommen mit dem Confidential Computing-Bereich. Es geht darum, Clouds sicherer zu machen und zwar in einer Form einer Privacy Cloud. Das Ganze als Open Source Ansatz. Ich hoffe, ich habe es jetzt ungefähr richtig beschrieben. So zumindest habe ich es verstanden. Ist ein interessanter Ansatz, der gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Hackerangriffe natürlich hochgradig Sinn macht und wahrscheinlich auch extrem viel Potenzial hat. Denn man kann ja wahrscheinlich sagen, jedes Unternehmen oder zumindest jedes größere Unternehmen weltweit ist irgendwie in der Cloud. Von daher ein Riesenmarkt, der sich vielleicht in den kommenden Jahren komplett verändern wird. Ja, das also quasi als meine Einschätzung dessen, worüber wir gesprochen haben. Besser erklären kann euch das jetzt Felix Schuster, der CEO und Co-Founder von Edgeless Systems.
Startup Insider Daily. Interview.
Sehr schön, wir gehen ins schöne Bochum. Felix Schuster ist bei uns, CEO und Co-Founder von Edgeless Systems. Hallo Felix.
Hallo Jan.
Ja, spannend, was ihr macht, muss ich sagen. Klingt nach Hightech aus Bochum. Ja, erzähl doch mal hier. Wir sprechen vom Hintergrund der Finanzierungsrunde, über die sprechen wir auch gleich noch im Detail, aber erstmal das Metier, in dem ihr unterwegs seid, ist ja ganz abgefahren, muss ich sagen.
Ja, wir machen Software für sicheres Cloud Computing und wir nutzen eine Technologie namens Confidential Computing und damit können Workloads auch während der Verarbeitung verschlüsselt bleiben.
Wie kommt man denn auf sowas?
Ja, das war eine längere Reise. Also ich habe 2013 ein Praktikum an Microsoft gemacht und bin da zufällig auf das Thema gestoßen. Und damals wurde es vor allem für Kopierschutz verwendet. Und wir haben dann bei Microsoft gesagt, okay, das ist eigentlich super, Verschlüsselung während der Laufzeit. Das braucht man ja für die Cloud, weil die Cloud hat damals wie heute das Problem, dass man dem Cloud-Anbieter mit den Daten vertrauen muss. Und dann haben wir bei Microsoft angefangen damals, vor knapp 10 Jahren, die ersten Prototypen damit zu bauen.
Und dann sagst du trotzdem längere Reise, weil das war jetzt knapp vor knapp 10 Jahren, aber also jetzt fast forward 10 Jahre später, bist du quasi Gründer des eigenen Unternehmens. Ja? Wie kam es dazu? Also warum vor allem, also vielleicht auch damit verbunden, warum hat Microsoft das nicht selbst gemacht?
Haben sie selbst gemacht, sind auch immer noch der größte Anbieter in dem Bereich und investieren gerade stark. Wir hatten zum Beispiel auf unserer Inhouse-Konferenz jetzt vor 2 Wochen den Azure CTO da als Gastredner. Und ist ein Riesenthema für die. Ich habe es auch gesehen, dass es ein Riesenthema wird und habe dann 2019 gesagt, okay, das ist so spannend, das möchte ich gerne selber verfolgen. Und habe dann gekündigt, bin zurückgezogen nach Deutschland und habe einen Unikumpel angerufen hier in Bochum. Und dann haben wir zusammen losgelegt 2019.
Und trotzdem ist es ja ein Bereich, da würde ich mich jetzt, glaube ich, so als Normalsterblicher gar nicht rantrauen. Auch selbst wenn ich glaube, der Bereich ist groß und irgendwie, was nicht zukunftsträchtig, aber ist ja doch ein dickes Brett, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man über Security und Infrastruktursoftware spricht, und genau das machen wir, dann muss man beim Kunden viel Vertrauen erzeugen. Weil wenn unsere Software nicht funktioniert, dann können vielleicht Daten verloren gehen oder vielleicht sind Dienste nicht mehr erreichbar. Und da muss man schon viel Arbeit reinstecken, da die richtigen Kunden zu finden und den Markt zu bereiten.
Kannst du das technisch noch mal ein bisschen erklären? Also ich habe es so verstanden, man muss dem Cloud-Anbieter gar nicht mehr vertrauen, sondern man baut quasi eine eigene Art von Cloud auf, als zum Beispiel öffentliche Verwaltung oder so, ne?
Ja, so in der Art. Es gibt in aktuellen Prozessoren von Intel und von AMD, also quasi in allen aktuellen Prozessoren, gibt es Features, mit denen die Datenverarbeitung, also Programme, während der Laufzeit im Arbeitsspeicher verschlüsselt gehalten werden können. Mhm. Und das Ganze kann ich auch aus der Ferne verifizieren. Und mit diesen beiden Features zusammengenommen, Laufzeitverschlüsselung und Verifizierung aus der Ferne, kann ich jetzt Workloads auf der Public Cloud laufen lassen und muss dem Cloud-Anbieter damit nicht mehr vertrauen. Das heißt, ich kann mir quasi auf Azure oder auf der Google Cloud so mein eigenes kleines Carve-Out erstellen und kann dann da immer verschlüsselt ablaufen und kann meine Daten da hochladen und weiß genau, dass der Cloud-Anbieter oder der Hacker aus der Infrastruktur oder der Datencenter-Mitarbeiter keinen Zugriff auf die Daten mehr hat.
Wie läuft denn euer Vertrieb? Weil das, was du jetzt gerade beschreibst, ich stelle mir ja vor, das ist jetzt nicht, also zumindest bei der öffentlichen Verwaltung, wenn man mit denen sprechen würde, wüsste ich gar nicht, mit wem man dort sprechen sollte, der das versteht. Aber wie ist das? Sind das dann eher große Unternehmen und dann der CTO oder mit wem sprecht ihr da?
Also wir sind ein Team, das halt bisher hauptsächlich aus Engineers besteht. Also es ist ein super technisches Thema. Wir entwickeln sehr, sehr viel Software, Krypto-Protokolle und so weiter. Und das heißt, so viel Vertrieb machen wir bisher gar nicht, aber wir haben schon ein, zwei Leute jetzt. Was wir sehen ist, dass Inbound vor allem funktioniert.
Aha.
Also wir sehen, dass Architekten oder Entscheider bei großen Unternehmen auf das Thema aufmerksam werden. Dann Confidential Computing googeln, Laufzeitverschlüsselung googeln und dann über Content auf unsere Seite kommen. Und dann ihr Namen und Adresse ins Contact-Form eintragen und dann haben wir die Leads und das sind auch die Leads, die am besten funktionieren für uns. Und klar, wir machen auch Outbound, wir machen auch Marketing und so weiter, aber am allerbesten funktioniert Inbound und die Leute qualifizieren sich selber vor.
Kannst du mal den Markt beschreiben? Also wie groß ist der? Und ist es vor allem ein Produkt, das dann, du hast ja gesagt, ihr seid zurückgekommen oder du bist zurückgekommen nach Deutschland. Ist das ein Thema, wo man vielleicht Deutschland, Europa oder den Rest der Welt getrennt betrachten muss?
Also wir sehen, dass wir Interesse aus USA und Europa haben und aus Deutschland. Das ist vielleicht Hälfte USA, Deutschland. Oder USA und Europa. Und der Markt an sich ist riesengroß. Also man kann sagen, eigentlich sollten am Ende alle Cloud-Workloads mit Confidential Computing laufen. Und wir hatten ja vor zwei Wochen auf unserer Konferenz auch eine Panel-Discussion mit dem Azure CTO und auch mit dem Intel CTO und dem AMD CTO. Und da war die geteilte Meinung, dass in 3, 4, 5 Jahren eigentlich die ganze Cloud confidential sein sollte. Also Ende zu Ende verschlüsselt, alles immer verschlüsselt und verifizierbar. Das heißt, der TAM ist theoretisch der ganze Cloud-Markt.
Aha.
Und klar, die Cloud-Anbieter selber machen viel und wir suchen uns gerade die Nische und unser Ansatz ist, dass wir die Firma sind, die das Open Source und Cloud-agnostisch und richtig machen.
Aber ist es realistisch, als Startup in so einem riesengroßen Markt, als kleines Startup da wirklich irgendwie mitspielen zu können? Oder sind es nicht hinterher dann doch, wenn du sagst, Azure, der CTO, hast du gesagt, hat bei euch gesprochen, ne? Ist das hinterher nicht, sind das nicht dann doch die Großen hinterher, die diesen Markt vielleicht einfach nur nochmal neu erfinden müssen?
Das wird sich zeigen. Und ich denke, das ist auch eine große Gefahr bei uns. Wir sehen schon, dass es gerade auch bei dem Thema Bedarf an Drittanbietern gibt. Weil wenn ich den Cloud-Anbieter aussperren möchte, dann haben wir auch vielleicht eine größere Glaubwürdigkeit als der Cloud-Anbieter selber.
Mhm.
Und wir können auch, wir fahren eine sehr klare Open-Source-Strategie, auch aus der Vertrauenssicht heraus. Und damit tun sich die großen Cloud-Anbieter vielleicht schwer. Und aktuell sind wir eher partnerschaftlich aufgestellt. Also die Cloud-Anbieter sehen, dass wir spannende Workloads auf ihre Clouds bringen. Und ja, wir machen viel zusammen, viel mit Azure im Marketing und auch mit Google.
Ich hatte ja neulich hier den Kai Wrafsinsek zu Gast, den CEO und Co-Founder von Impossible Cloud. Ich weiß nicht, ob du das verfolgst, was die machen. Das ist also quasi die Good Game Studios, der Gründer von denen, der jetzt also auch in der Cloud irgendwie unterwegs ist. Ist das jetzt so ein Thema, ist das so ein Trendthema jetzt aus Deutschland, dass plötzlich, sagen wir hier mehrere Startups sich diesen Bereich vornehmen, weil der eben so groß ist und so vielleicht auch so viele Veränderungen aufgrund von Cyber Security zum Beispiel hat?
Ja, ich glaube, Deutschland ist schon ein besonderer Markt, einfach weil auch die Bedenken besonders groß sind, auch es viel Regulierung gibt in dem Bereich. Aber wir sehen auch, dass es in den USA sehr viel geht in dem Bereich. Also unsere größten Konkurrenten auf Startup-Ebene sind aus den USA und die sind auch sehr gut finanziert teilweise.
Und Stichwort Finanzierung, wir sprechen ja wegen eurer Finanzierungsrunde. Square One, also das ehemalige Power Ventures, hat bei euch investiert. Erstmal sehr spannend, aber ihr habt auch eine ganze Reihe an wirklich beeindruckenden Angels. Vielleicht magst du mal kurz durchführen.
Ja, sehr gerne. Also wir haben mit Square One, mit dem Georg Stockinger, die Runde jetzt gemacht. Wir waren vor 3 Wochen vielleicht beim Notar in Berlin. Gesamtvolumen ist 5 Millionen Euro. Und wir sind erstmal super happy, dass wir mit Square One wirklich coolen VC gefunden haben, der Deep Tech versteht, Bock auf das Thema hat. Das ist schon mal cool. Und dazu haben wir jetzt eine ganze Reihe von spannenden Angels. Da haben wir eine Reihe von spannenden Ex- oder noch bestehenden Gründern aus Deutschland und den USA. Da haben wir zum Beispiel den Paolo Negri, der ist Co-Founder und CTO von Contentful. Da haben wir Even Beaver, der ist Co-Gründer von Fauna Database, das ist eine große Database-Company aus den USA. Dann haben wir den Max Odendahl, der kommt aus dem Square One aus dem Square One Portfolio und hat seine Firma an Xilinx und AMD verkauft. Mhm. Haben wir den Mirko Novakovic, den kennst du vielleicht auch, der hat einen Exit mit Instana an IBM gemacht. Und dann haben wir noch eine ganze Reihe von Angels aus Israel. Und Israel und Cybersecurity passt natürlich gut zusammen. Da gab es viele spannende Runden, viele, viele coole Investoren. Und da sind wir sehr happy, dass wir da auch jetzt einen Brückenkopf haben.
Und jetzt hast du vorhin gesagt, Inbound ist momentan so dass, der wichtigste Kanal für euch. Aber trotzdem, ihr müsst ja wahrscheinlich irgendwann den Schalter umlegen. Ne? Und wann seid ihr soweit? Also ist das jetzt quasi schon einsatzfähig? Könntet ihr jetzt schon quasi die Software im breiten Stil verkaufen? Oder wann kommt dieser Zeitpunkt?
Ja, also wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir wirklich production ready sind und auch in die ersten großen Projekte gehen mit Kunden. Und ja, das sind dann meistens größere Verträge. Also es sind wirklich typischerweise große Unternehmen mit 10.000 plus Mitarbeitern, die dann meistens auch ein großes Innovationsdrang haben und auch den Anspruch haben, technologisch führend zu sein und die bestmögliche IT-Security zu haben. Mhm. Und das ist dann sektorunabhängig. Also das können dann klassische Maschinenbauer sein, können Banken sein oder Tech-Companies sein. Oder auch Public Sector.
Mhm, aber ich verstehe schon richtig, also diese ganzen quasi Hackerangriffe, über die sich jeder gerade beschwert, die spielen euch eigentlich in die Karten, weil ihr schon die richtige Antwort dafür seid, ne?
Ja, ich denke schon, klar. Paranoia hilft auch immer beim Verkaufen von Cyber Security, definitiv.
Ja. Und was sind jetzt so die Meilensteine für euch? Also was muss man jetzt als nächstes schaffen noch? Du hast gesagt, ihr seid ein Team primär aus Ingenieuren und Techies. Müsst ihr das Team jetzt irgendwie breiter aufstellen oder was fehlt euch jetzt gerade vielleicht generell auf dem Schritt jetzt zum, du hast ja von einem riesengroßen Addressable Market gesprochen, um den jetzt irgendwie wirklich zu entern?
Ja, also wir haben bisher vor allem die jungen High Potentials geheiert im Engineering und auch sonst wo. Und wir müssen jetzt nochmal gucken, dass wir auch noch ein bisschen mehr Erfahrung dazu bringen. Gerade auch Leute im technischen Bereich, die große Deployments gesehen haben, die große Cloud-Landschaften gesehen haben. Das steht jetzt gerade bei uns da auf der Agenda. Und ansonsten auch jetzt wirklich der Aufbau von oder der behutsame Aufbau von Sales und Marketing.
Ihr seid so 20 Leute, ne, gerade?
15, ja, gut 15 Leute.
Sehr spannend. Ja, du, ich finde das mega interessant. Ist ein Markt, den ich ein bisschen schwer greifen kann, muss ich sagen. Vielleicht kannst du nochmal von euren Herausforderungen sprechen. Also es klingt ja jetzt fast so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, aber du hast ja vorhin gesagt, der Druck der Großen, den darf man nicht unterschätzen. Gibt es andere Dinge, die irgendwie vielleicht das Schnellboot jetzt irgendwie stoppen könnten?
Ich glaube, da gibt's einiges immer, aber wir sehen schon, dass wir auf einem guten Weg sind. Was man natürlich immer hat, dass man ein gewisses Glaubwürdigkeitsproblem vielleicht hat als kleine Firma. Also wenn wir jetzt, ich denke, unser Produkt mit einem IBM-Stempel drauf würde sich nochmal besser verkaufen und würde vielleicht weniger Erklärungsbedarf auf unserer Seite haben. Mhm. Aber wir versuchen durch Content und durch auch durch Offenheit mit Open Source da wirklich das Vertrauen zu gewinnen. Und das ist natürlich gerade bei großen Unternehmen gar nicht so einfach manchmal.
Das war jetzt aber nicht der Wink in Richtung IBM, dass man da in die Gespräche gehen müsste.
Das war jetzt zufällig gewählt, no one gets fired for buying IBM.
Ja. Nee, aber das ist ja, also ich meine, es ist ja auch eine spannende Frage, ob man, ich weiß gar nicht, ob es in so einem Bereich Vertriebspartnerschaften dann gibt, dass euch so ein IBM oder ihresgleichen einen Huckepack nehmen könnten?
Mit Sicherheit. Also ich glaube, üblicher Weg in so einem Bereich B2B-Software ist immer über Partnerschaften, also Systemintegratoren, also die Firmen, die Workloads für die Unternehmen in die Cloud bringen. Ich glaube, die sehen wahrscheinlich jeden Tag das Problem, dass manche Workloads einfach nicht in die Cloud können, aufgrund von Security und Privacy-Bedenken. Und das ist, glaube ich, für uns ein starker Hebel, auch was bei uns jetzt auf der Agenda steht, dass wir mit solchen Firmen enger kooperieren und dann die Software für uns da reinbringen. Und auch Glaubwürdigkeit stiften.
Ja, und so Unternehmen, also in Softwarebereichen sieht man es manchmal ganz clever gelöst, dass du dann eben so über kleine Projekte, über kleine Abteilungen irgendwie, die mal anfangen, ein Tool zu adaptieren, dann irgendwie so nach und nach irgendwie auf dem Schirm der ganzen Organisation auftauchst. Ist das bei euch auch so? Könnte man mit so einer Lösung wie euch auch klein anfangen oder muss dann gleich die ganze 10.000-Mann-Organisation quasi komplett migrieren auf eure Systeme?
Nee, man kann da schon klein anfangen. Das ist auch, also der Bottom-up-Approach ist auch wichtig für uns. Also wir machen fast alles Open Source und dadurch sehen wir auch sehr spannende Inbounds. Also wir sehen schon, dass Mitarbeiter großer Firmen oder auch kleinerer Firmen unsere Tools ausprobieren, dann was intern bauen und dann irgendwie nach einem halben Jahr zu uns kommen und sagen, okay, wir setzen das schon ein und jetzt hätten wir gerne Support von euch oder wir würden gerne das Enterprise-Feature XY kaufen. Und das ist schon in einer der Kanäle, wo wir sehen, dass das die Kunden zu uns bringt.
Und nochmal für mein Verständnis, so der Kapitalbedarf, den ihr jetzt auf dem Weg nach vorne raus braucht, ist das, also wie weit kommt ihr mit den 5 Millionen? Ist das quasi jetzt damit schon irgendwie größtenteils finanziert oder müsst ihr jetzt quasi, weiß nicht, in einem halben Jahr die nächste Runde und vielleicht dann mit einer Null hinten dran noch aufnehmen?
Also ich glaube, wir kommen damit schon recht weit. Was eng werden könnte, ist der Weg in die USA. Mhm. Also das Sales-Team in den USA, das ist irgendwas, was wir brauchen werden. Ab einem bestimmten Punkt, mit der Runde können wir da vielleicht die ersten Schritte gehen. Aber mehr als 1-2 Leute werden wir nicht bekommen mit dem Geld. Und das wäre dann das Thema für die Series A.
Und sag nochmal ein Wort zum Standort Bochum.
Ja. Also wir haben uns Bochum ausgewählt, weil die Uni hat einen sehr guten Ruf, ist auch sehr gut. Ich habe da auch promoviert und wir haben da eine sehr gute Hiring Pipeline, kann man sagen. Also da kommen viele gute IT-Security-Leute raus. Und ja, ansonsten die Lebenskosten sind günstig, man bekommt günstig Büros, aber man sieht auch, dass es relativ schwierig ist, ins Ruhrgebiet reinzuheilen. Das heißt, wir haben uns jetzt dazu entschieden, okay, wir haben das Büro in Bochum und wir sind da auch gerne, aber jetzt fürs Wachstum denken wir, dass wir wahrscheinlich die meisten Mitarbeiter eher in Berlin oder remote gewinnen werden. Mhm. Und auf der Agenda steht es auch ein Büro in Berlin für dieses Jahr.
Okay, und ich wollte auch fragen, weil du sagtest, ihr sucht noch so ein paar Schlüsselpersonalien, vielleicht mit mehr Erfahrung in den Bereichen. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier in dem Podcast typischerweise zuhören, aber sucht ihr denn sonst darüber hinaus noch Leute?
Ja klar, wir haben einige offene Stellen. Wir wollen circa 10 Leute einstellen dieses Jahr, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, kommt auch an, was für Profile wir sehen. Mhm. Und da ist einiges dabei von VP Engineering über Kubernetes Engineer bis hin zu Stellen im Bereich Sales und Marketing.
Super. Felix, dann sehr, sehr spannend, muss ich sagen, was ihr macht. Ich bin sehr gespannt, wie das da weitergeht. Klingt ja zumindest nach einer großen Mission, eine große Wette auf einen großen Markt. Ja, also ich drücke die Daumen. So kann ich es, glaube ich, sagen. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
Ich glaube nicht, Jan. Danke.
Ja, cool. Hat Spaß gemacht und dann weiterhin viel Erfolg, ja?
Ja, danke dir.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, das war Felix Schuster, der CEO und Co-Founder von Edgeless Systems. Ich habe es ja gesagt, ein sehr technisches Thema, aber sehr, sehr spannend, finde ich. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ein Riesenmarkt, der möglicherweise darauf wartet, wachgeküsst oder umgehoben zu werden. Und ob das Felix und seinem Team gelingen wird, da bleiben wir einfach dran und bleiben gespannt. Drücken auf jeden Fall beide Daumen. Wäre ja großartig, wenn in dem Bereich ein Unternehmen aus Deutschland mitspielen könnte bei der Markttransformation. Ja, ansonsten danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bitte empfehlt uns gerne weiter. Und oder klickt doch mal kurz bei Spotify rein und vergebt uns eine Bewertung, wenn euch dieser Podcast gefällt. Das hilft uns am allermeisten, diesen Podcast bekannt zu machen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.